Wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit den organisatorischen Details und haben uns mal angeschaut, was wir hier inhaltlich machen wollen, haben dann Beispiele gesehen für einfache Algorithmen und wollen heute einsteigen in die entsprechende formale Analyse der Effizienz. Das hier wird also ein Teil von unserem heutigen Programm sein. Wir wollen uns also insbesondere erstmal angucken, was wir mit dem Begriff Effizienz hier überhaupt messen wollen. Wir werden uns dann der entsprechenden formalen Notationen dafür zuwenden, die Sie oder zumindest die meisten von Ihnen schon mal gesehen haben, die sogenannte Landau-Notation mit diesem großen O-Symbol und dann noch ein paar anderen. Wir wollen uns auch mit einer notwendigen Grundlage beschäftigen, die hier als dritter Punkt aufgelistet ist, das sogenannte Maschinenmodell, bei dem wir festlegen wollen, wie eigentlich überhaupt so ein Rechner funktionieren soll, auf dem wir unsere Algorithmen hier implementieren wollen. Ja, dann werden wir uns einfachen Beispielen für Laufzeitanalysen unter den oben genannten Voraussetzungen zuwenden und werden dann mal beginnen mit solchen Dingen wie durchschnittliche Laufzeit, erwartete Laufzeit und so weiter. Okay, wir beginnen jedoch erstmal mit dem Punkt, wo es um die Effizienzmaße geht. Und hier soll also unser Ziel sein, die ganz allgemein ausgedruckt Performance von Algorithmen zu beschreiben. Was wir mit Performance meinen, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Und zwar wird unser Ziel sein, diese Beschreibung einfach zu halten, sodass man daran möglichst viel auf den ersten Blick sehen kann. Aber gleichzeitig soll sie möglichst genau sein. Und es sollte jedem klar sein, dass das zwei sich widerstrebende Ziele sind. Wenn wir das Ganze so genau machen, wie es geht, wird es vermutlich keine einfache Beschreibung haben. Und wenn wir eine einfache Beschreibung nehmen, dann naja, müssen wir eben Abstriche bei der Genauigkeit machen. Um die Laufzeit insbesondere eines Algorithmus zu spezifizieren oder einer Datenstrukturoperation, werden wir hier also die Menge groß I der Instanzen eines Problems betrachten und wir werden die Laufzeit hier jetzt im Folgenden immer mit groß T bezeichnen und die Laufzeit ist also hier eine Funktion, die eine einzelne Instanz aus dieser Menge groß I abbildet, in unserem Fall auf die natürlichen Zahlen, weil wir hier einzelne diskrete Laufzeitschritte zählen wollen. Also wir wollen hier keine reelle Zahl im Sinne von Milli- oder Mikrosekunden haben, sondern wir wollen Laufzeitschritte messen oder zählen. Ja, nun ist, wie man sich vorstellen kann, diese Funktion t in den meisten Fällen relativ kompliziert. Das heißt, zum einen ist sie vielleicht gar nicht mal so einfach überhaupt zu bestimmen und selbst wenn sie einfach zu bestimmen wäre, ist sie in den meisten Fällen sehr kompliziert zu beschreiben. Also was wir ja eigentlich haben wollen, ist eine Funktion, wo wir nicht erst 20 Seiten Papier lesen müssen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und um das Ganze möglichst einfach zu halten, macht man also Folgendes, man gruppiert diese gesamte Instanzenmenge in einzelne Klassen oder Gruppen und das tut man normalerweise nach einem Größenparameter dieser Eingabe. Okay, was wir genau darunter verstehen wollen, werden wir auch noch klären. Wir wollen uns aber zum Beginn gleich mal ein in Anführungsstrichen abschreckendes Beispiel anschauen, was uns dazu motivieren soll, bei der Eingabekodierung wirklich genau aufzupassen, was wir tun. Und zwar wollen wir dazu ein Problem betrachten, was auch gerade in der heutigen Zeit relativ große praktische Relevanz hat, nämlich die sogenannte Primfaktorisierung. Jeder hat irgendwann mal in der Schule gelernt, dass sich eine natürliche Zahl immer in eine bestimmte Menge von Primfaktoren zerlegen lässt. Und das Problem soll hier also sein, dass wir eine Zahl gegeben haben, eine natürliche Zahl x, und wir suchen die Primfaktoren dieser Zahl. Also hier in unserem Bild wären also diese Zahlen pi die Primfaktoren und diese entsprechenden Exponenten ei, das wären die zugehörigen Vielfachheiten, mit der dieser Primfaktor dann auftaucht. Wir wissen, dass dieses Problem ein schwieriges Problem ist, zumindest bis heute, und dass dieses Problem schwierig ist, das ist im Prinzip die Grundlage dafür, dass die heutzutage an vielen Stellen verwendete Kryptographie überhaupt funktioniert. Ja, also wenn man dieses Problem einfach lösen könnte, dann würden viele von unseren heutigen Kryptographieverfahren wahrscheinlich nicht mehr so sicher sein. Und die Frage ist jetzt, was hat das Ganze oder was hat die Länge oder die Art der Eingabekodierung mit der Komplexität dieses Problems zu tun? Wir werden uns dazu zwei Fälle anschauen, nämlich erstmal überhaupt einen relativ einfachen Algorithmus und dafür dann eben zwei Fälle, bei denen die Eingabe unterschiedlich kodiert ist. Wir schauen uns ganz kurz erstmal den Algorithmus an. Das ist was, was vermutlich auch jeder selbst in 5 Minuten sich überlegen könnte. Also wenn wir wissen wollen, ob die Zahl, die wir da gegeben haben, überhaupt aus mehr als einem Primfaktor besteht, dann würden wir einfach mal anfangen bei der Zahl 2 und würden schauen, ob sich unsere Zahl x durch die Zahl 2 teilen lässt. Wenn das der Fall ist, dann würden wir das machen und würden das vielleicht nochmal versuchen. Und wenn wir dann irgendwann mal feststellen, dass also unsere Zahl nicht mehr durch 2 teilbar ist, dann würden wir eben das Ganze für 3 probieren. Und es ist klar, dass die größte Zahl, die wir dabei ausprobieren müssen, die Zahl Wurzel x ist. Das können wir sogar noch abrunden, wenn Wurzel x jetzt keine natürliche Zahl ist, weil alles, was echt größer als Wurzel x ist, ist hier natürlich sinnlos, dann weiter zu testen, weil da entsprechende kleinere Faktoren dann dazugehören würden. Und die Frage ist, wie oft müssten wir das jetzt machen? Also unsere Laufzeit von diesem Algorithmus würde jetzt im Wesentlichen durch die Teilbarkeitstests zustande kommen und die entsprechenden Divisionen. Das heißt, wir würden hier Wurzel x viele Teilbarkeitstests durchführen und höchstens 2er Logarithmus von x viele Divisionen. Warum log 2 von x? Naja, der kleinste Faktor, der da drin auftauchen kann, der könnte hier also auch in der Anzahl am häufigsten auftauchen. Und die Frage ist, wie oft man das machen könnte. Da kommt dann eben entsprechend der 2er Logarithmus von x raus. So, und jetzt wollen wir unterscheiden bei der Kodierung der Eingabe zwischen der unären Kodierung. Das muss man sich so vorstellen, dass man einfach, wenn die Eingabe die Zahl x sein soll, dass man dann einfach x Einsen dahin schreibt. Das wäre also natürlich eigentlich relativ dumm, weil die Eingabe dann vielleicht relativ lang wäre. Aber gleichzeitig ist das natürlich ein, in Anführungsstrichen, schöner Trick, um dafür zu sorgen, dass die Laufzeit unseres Algorithmus, die wir später in Abhängigkeit von der Eingabelänge messen wollen, hier natürlich polynomiell wird. Ja, also Wurzel x ist also hier im Prinzip ein Polynom in dieser unären Eingabelänge, und das bedeutet, mit dieser ja zugegebenermaßen relativ dummen Annahme, dass unsere Eingabe so kodiert wäre, hätten wir einen Polynomialzeitalgorithmus für unser Problem. Und das sollte uns irgendwie komisch vorkommen, weil wir ja behauptet haben, dass das Problem schwer wäre. Hier ist es jetzt so, wenn wir das machen, was wir normalerweise auch am Rechner tun und unsere Eingabe wirklich binär kodieren, also zumindest also zur Basis 2 oder vielleicht auch mit entsprechenden höheren Zahlsystemen, dann ist natürlich Wurzel x exponentiell in der Eingabelänge, weil die Eingabelänge, wenn ich da eine Zahl x eingebe, besteht natürlich aus zweier Logarithmus von x vielen Bits und dementsprechend wäre also Wurzel x, also x hoch 1/2, hier exponentiell in dieser Eingabelänge. Das heißt, wir müssen explizit aufpassen bei unseren Problemdefinitionen, wie wir unsere Eingabe kodieren wollen. Okay, da machen wir nun an dieser Stelle für realistische Messungen einen Unterschied. Und zwar, wenn wir Probleme betrachten, bei denen die Größe von Zahlen eine Rolle spielt, dann zählen wir in der Regel die Anzahl der Bits bei binärer Kodierung. Eines von diesen Problemen wäre also das eben betrachtete. Wenn wir aber Probleme betrachten, bei denen es um Folgen von Elementen geht, Folgen von Zahlen, Folgen von Wörtern oder Mengen von Wörtern, dann zählen wir in der Regel die Anzahl der Elemente. Ja? Ohne dann nochmal explizit die Anzahl der Bits zu zählen. Okay, also ein solches Beispiel wäre möglicherweise das Sortieren von Zahlen. Wenn wir uns also vorstellen, wir wollen n Zahlen sortieren, die bezeichnet sind mit a1 bis an, dann würden wir hier also als Eingabegröße die Zahl n benutzen. Ja. Okay, man kann sich vorstellen, dass es in entsprechend komplizierteren Situationen dann vielleicht auch sinnvoll wäre, auch in diesem Fall noch auf die Anzahl der Bits zu gucken. Aber für uns ist das in erster Linie erstmal irrelevant. Es gibt dann noch andere Probleme, die wir dann am Ende der Vorlesung betrachten wollen, gerade bei den Graphproblemen, wo die Eingabegröße nicht nur von einem Parameter abhängt, sondern von zweien, zum Beispiel bei den Graphen, wo wir dann sagen wollen, wir haben einen Graph gegeben mit n Knoten und m Kanten und wir betrachten unsere Laufzeit oder unseren Speicherplatzverbrauch in Abhängigkeit von diesen beiden Parametern. Ja. Was für uns aber jetzt wichtig ist, ist eben halt die Tatsache, dass wir unsere Eingabeinstanzen gruppieren entsprechend von so einem Größenparameter. Okay, hier ist es jetzt nochmal explizit vorgenommen worden, also unsere Eingabeinstanzmenge groß i, die ist hier also nochmal unterteilt worden in diese entsprechenden Mengen in und für solche entsprechenden Eingabeinstanzen einer bestimmten Größe wollen wir dann ein Effizienzmaß angeben, was uns bewertet, wie viel Laufzeit wird an dieser Stelle eigentlich verwendet, wie viel Speicherplatz wird an dieser Stelle eigentlich verwendet für Instanzen mit dieser entsprechenden Größe n. Und da gibt es jetzt im Wesentlichen erstmal zwei Maße, die interessant sind für uns. Das sind diese beiden hier oben. Das Worst-Case-Maß ist bei Weitem das Wichtigste, weil es uns eine Garantie liefern wird. Und dieses Worst-Case-Maß ist also das Maximum über alle Eingaben i, beziehungsweise über die Laufzeit- oder Speicherplatzverbrauchsfunktion von allen Instanzen i, die aus dieser Instanzenmenge mit dem Größenparameter n kommen. Ja, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, wir bewerten die Laufzeit eines Sortieralgorithmus für n Elemente und alle Instanzen, die man sich mit n Elementen vorstellen kann, da betrachten wir für jede solche Instanz die Laufzeit und bestimmen darüber das Maximum. Das ist das Worst-Case-Maß. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, was in der Praxis manchmal realistischer ist, einen entsprechenden Durchschnitt zu bilden, also die sogenannte Average Case Analyse, bei der man also einfach die Laufzeiten für alle Instanzen dieses Größenparameters n aufsummiert und dann durch die Anzahl der Instanzen teilt. Das setzt aber natürlich voraus, dass die Anzahl der Instanzen eine endliche Zahl ist. Ja, sonst kann ich das so nicht ausrechnen. Und es setzt natürlich auch voraus, dass man in diesem Maß wirklich jede Instanz mit gleicher Wahrscheinlichkeit sehen will. Ja, also alle Instanzen werden hier gleich gewichtet, aber es ist natürlich klar, dass in der Praxis es Probleme gibt, bei denen nicht alle Instanzen gleich wahrscheinlich auftreten. Ja, und dann gibt es noch ein drittes Maß, Best Case genannt, bei dem man also anstatt des Maximums, wie bei der Worst Case Analyse, hier so ein Minimum über alle Instanzen bestimmt. Und naja, dieses Maß ist natürlich nicht ganz so wichtig, es sei denn, man möchte eine Mindestlaufzeit bestimmen. Aber was dieses Maß auch zum Beispiel liefern kann, ist eine Aussage darüber, wie breit eigentlich die Varianz der Laufzeit oder des Speicherplatzverbrauchs innerhalb einer solchen Größenklasse IN ist. Ja? Also wenn Minimum und Maximum gleich sind, dann ist es natürlich schön für die Beschreibung der Funktion, da gibt es also überhaupt keine Unterschiede bei den Instanzen, aber in der Regel wird es hier also sich unterscheiden. Und ja, hier unten steht jetzt noch, man muss natürlich sicherstellen, dass dieses Minimum und das Maximum entsprechend existiert, ist klar. Insbesondere werden wir das also dadurch sicherstellen, dass diese Instanzenmenge IN endlich ist. Ja, was sind jetzt die Vor- und Nachteile? Naja, ich habe es eben schon gesagt, also bei der Worst-Case-Analyse, das ist natürlich das wichtigste Maß, bei dem wir hier eine Garantie bekommen für die Effizienz des Algorithmus, aber das bedeutet gleichzeitig, sobald auch nur eine einzige Instanz innerhalb einer solchen Größenklasse IN einen schlechten Wert liefert, dann ist das natürlich eine pessimistische Abschätzung, die unter Umständen auch viel pessimistischer ist als der Durchschnitt über alle Instanzen. Und deswegen ist das zwar eine Garantie, das ist schön, aber es ist keine Aussage darüber, wie viel Speicherplatz oder Zeit hier wirklich im Normalfall verbraucht wird. Das beschreibt dann natürlich die Average Case Analyse besser. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man ein Problem hat, bei dem nicht alle Instanzen gleich wahrscheinlich sind, dann könnte man diese Average Case Analyse natürlich dadurch verbessern, indem man hier mit den entsprechenden Auftretenswahrscheinlichkeiten der Instanzen diese Werte gewichtet. Das wäre dann also in dem Fall eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja, das ist das, was Sie dann irgendwann in DWT explizit behandeln. Ja, ich habe schon gesagt, also exakte Formeln für diese Laufzeitfunktionen, auch für das Maximum, also nicht nur für diese Laufzeitfunktionen an sich, auch exakte Formeln für das Maximum, also für das Worst-Case-Maß oder für den Average-Case, sind exakte Formeln unter Umständen sehr, sehr schwierig und beziehungsweise manchmal auch überhaupt nicht wirklich möglich. Und deswegen, oder unter anderem deswegen, interessieren wir uns für das sogenannte asymptotische Wachstum. Wir betrachten also den Fall, was passiert, wenn unsere Eingabelänge n gegen unendlich geht. Wie verhält sich dann diese Funktion? Okay, dieses asymptotische Wachstum, das beschreiben wir normalerweise jetzt mit dem Begriff Wachstumsrate oder Wachstumsordnung. Und von diesem Begriff Ordnung und Order kommt dann wahrscheinlich auch das O von der O-Notation. Und wir wollen hier also nochmal ganz kurz wiederholen, auch wenn die meisten das vielleicht schon kennen, was wir damit genau formal eigentlich meinen. Und zwar sollen zwei Funktionen f von n und g von n hier die gleiche Wachstumsrate haben, falls also für ein oder für ganz große n das Verhältnis dieser beiden Funktionen durch Konstanten c und d beschränkt ist. Ja, das ist das, was hier unten steht. Also formal wollen wir sagen, es soll solche echt positiven Konstanten c und d geben. Das ist also hier mit r plus gemeint, also Menge der reellen Zahlen, aber im positiven Bereich. Und solche Konstanten c und d sollen existieren, sodass es einen Anfangswert n0 gibt und für alle n, die größer als dieses n0 sind, oder meinetwegen größer gleich, das spielt keine große Rolle, dann soll also der Quotient aus der Funktion f von n und g von n nach unten beschränkt sein durch die Konstante c und nach oben beschränkt sein durch die Konstante d. So, dann haben diese beiden Funktionen also die gleiche Wachstumsrate. Jetzt kann man eine ähnliche Definition noch vornehmen für was passiert, oder was wollen wir darunter verstehen, dass eine Funktion echt schneller als die andere wächst, oder in dem Fall könnte man auch sagen, g von n wächst echt langsamer als f von n. Und das wollen wir also so definieren, dass es für alle Konstanten c, für alle echt positiven Konstanten c, einen Anfangswert n0 gibt, und ab diesem Anfangswert n0 gilt also für alle Zahlen n, die größer gleich diesem n0 sind, dass die Funktion f von n über dem c-fachen der Funktion g von n liegt. Ja? Das ist ganz wichtig, dass das also für alle positiven Konstanten gilt. Wir werden auch in den Übungen explizit nochmal darauf eingehen, dass das inhaltlich dasselbe ist, als wenn wir den Limes zwischen diesen beiden Funktionen betrachten, für n gegen unendlich, und dass hier also für diesen Limes 0 rauskommt. Ja, das ist also ein wichtiges Tool, was man da ganz oft verwenden kann. Ja, hier unten ist jetzt auch nochmal ein Beispiel angegeben, also n² und 5n² minus 7n haben also dieselbe Wachstumsordnung. Das kann jeder zu Hause nochmal genau nachrechnen und sich überlegen, warum das stimmt. Und beide diese Funktionen wachsen also auch schneller als n hoch 3 halbe. Hier ist also in dem Fall der Exponent entscheidend. Und ja, das werden wir also explizit in den Übungen dann auch noch ausweiten. Irgendwie habe ich hier Probleme mit der Darstellung. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber naja. Okay, wir werden zur Beschreibung der Verhältnisse von zwei solchen Funktionen die folgenden Symbole verwenden. Die meisten von Ihnen sollten zumindest das große O schon kennen. Hier ist das also nochmal formal aufgeschrieben, wie jedes einzelne Symbol definiert sein soll, und Sie werden vielleicht merken, dass es an der einen oder anderen Stelle leichte Abweichungen zu der Definition gibt, die Sie unter Umständen zum Beispiel in diskrete Strukturen kennengelernt haben. Der ist unter Umständen mal ein kleiner statt ein kleiner gleich oder so, aber zumindest in den wesentlichen Fällen macht das keinen Unterschied. Es gibt tatsächlich ein, zwei entartete Fälle, wo es einen Unterschied macht, aber die sind für die Praxis nicht relevant. Wir verwenden die Definitionen, die hier stehen, und die decken sich mit den Definitionen aus diesem Buch von Mehlhorn und Sanders. Wenn Sie die leicht abgewandelte Definition aus DS verwenden, möglicherweise reißt Ihnen dafür auch niemand den Kopf ab. Das ist also Ihnen überlassen. Okay, hier also nochmal ausdrücklich in Worten, was bedeutet das, was drücken diese Symbole eigentlich aus, also die O von f von n ist eigentlich definiert als eine Menge. Und zwar ist das eine Menge von Funktionen g von n. Ja, das ist die Menge aller Funktionen g von n, die diese Bedingung erfüllen, die hier dahinter steht. Und die Bedingung lautet eben, es existiert eine Konstante echt größer 0 und es existiert ein Anfangswert n0, sodass für alle n, die größer gleich diesem n0 sind, die Bedingung gilt, g von n ist kleiner gleich c mal f von n. Das ist also die Aussage, Menge aller Funktionen, die nicht schneller wachsen als f von n. Ja, die also möglicherweise langsamer wachsen oder genau die gleiche Wachstumsrate haben. Die entsprechende, das entsprechende Komplement zu dieser Menge, also nicht Komplement im wörtlichen Sinne, aber vom Konzept her, ist also das große Omega. Das ist die Menge aller Funktionen, die mindestens so schnell wachsen wie die Funktion, die da in Klammern angegeben ist. Und wenn man diese beiden Mengen miteinander schneidet, dann bekommt man die Menge der Funktionen, die genau dieselbe Wachstumsrate hat, wie die Funktion, die hier in Klammern angegeben ist. Das wäre also hier dieses Theta von f von n. Ja, das ist also der Schnitt von diesen beiden Mengen. Und dann gibt es noch die Notation für die Mengen, die entsprechend echt langsamer wachsen, beziehungsweise echt schneller wachsen. Das sind also die Symbole klein o und klein omega. Und hier verlangen wir also im Gegensatz zu den oberen Definitionen, dass für alle Konstanten c die entsprechende Aussage gilt. Ja? Das ist der wesentliche Unterschied hier. Wir werden noch an unsere Funktionen, die wir betrachten, in den meisten Fällen gewisse Bedingungen stellen, weil wir nämlich Laufzeiten und Speicherplatz messen wollen, wissen wir immer, dass wir es eigentlich nie mit negativen Zahlen zu tun haben wollen. Ja? Also theoretisch müsste man sich auch noch überlegen, was passiert hier immer, wenn da irgendwelche negativen Zahlen auftauchen, dann gibt es komische Effekte und wir wollen aber in unserem Sinne Laufzeit, Speicherplatzverbrauch, Festplattenzugriffe, was auch immer wir da verbrauchen, immer nur möglicherweise mit nicht negativen Zahlen rechnen. Das wäre diese Variante, die hier unten steht. Oder manchmal fordern wir auch einfach nur, dass es irgendwann mal so einen Anfangswert n0 gibt, ab dem der Funktionswert immer echt positiv ist. Ja? Also manchmal ist das einfach praktisch, solche Forderungen an die Funktionen zu stellen, um gewisse Spezialfälle zu vermeiden. Gut, dann, ja, vielleicht diskutieren wir noch ganz kurz, warum wir das eigentlich tun. Also warum reden wir eigentlich immer über genügend große n in diesen Definitionen? Das haben wir schon mal leicht angeschnitten in der ersten Vorlesung. Was uns ja interessiert, sind insbesondere die Lösbarkeit von Problemen, bei denen die Eingabe sehr groß ist. Ja? Bei den Problemen, wo die Eingabe klein ist. Ja, wenn ich nur 5 Zahlen sortieren soll, dann kann ich das auf dem Papier machen, da brauche ich keinen Computer dafür. Und wenn ich den Computer dafür nehme, dann ist es relativ egal, ob ich einen guten Algorithmus oder einen schlechten implementiere, ob der schnell oder langsam ist, er muss halt nur korrekt sein. Auch der schlechte Algorithmus wird dafür relativ schnell sein. Aber wenn die Eingabe sehr groß wird, dann kommt es natürlich eben darauf an, dass ich hier einen möglichst effizienten Algorithmus benutze und deswegen ist also diese Asymptotik für n gegen unendlich hier sehr wichtig. Und da ist klar, eben für große n sind die Verfahren eben besser, bei denen die Wachstumsrate klein ist. Was hier nicht auf den Folien steht, was aber auch klar ist und was wir in der Vorlesung auch ab und zu diskutieren werden, ist die Tatsache, wenn wir 2 Algorithmen haben, von denen wir wissen, dass sie dieselbe Wachstumsrate bei der Laufzeit haben oder beim Speicherplatzverbrauch, dann macht es unter Umständen Sinn, mal auf die entsprechenden Konstanten zu schauen. Ja? Ansonsten verzichten wir auf die Betrachtung von konstanten Faktoren, weil wir, so wie wir das ja schon beim letzten Mal gesagt haben, in unserem Maschinenmodell ja sowieso nur eine Abstraktion von einem echten Rechner oder von einem echten Computer haben und die reale Laufzeit ja wir sowieso nur bis auf konstante Faktoren bestimmen können. Wenn wir einen anderen Rechner nehmen würden, würden wir wahrscheinlich andere Konstanten kriegen. Aber in den meisten Fällen ist das natürlich sinnvoll, die Algorithmen mit gleicher Wachstumsrate erstmal als gleichwertig zu betrachten. Und was hier noch als weiterer Punkt natürlich auftaucht, warum wir gerne auf die konstanten Faktoren verzichten und warum wir diese Asymptotik bemühen, das ist, wir hatten ja gesagt, wir möchten möglichst einfache Angaben haben, die uns die Effizienz bewerten. Ja. Und das führt eben gerade zu einfachen Funktionen, die aber trotzdem noch sinnvolle Aussagen liefern. Hier haben wir mal ein Beispiel abgebildet für unsere asymptotische Notation. Also das ist jetzt nur schematisch, um das mal zu verdeutlichen. Wir haben hier zum Beispiel eine Funktion, die in schwarz eingezeichnet ist. Das ist diese Gerade f von n gleich an plus b, also eine lineare Abhängigkeit sozusagen von unserer Eingabegröße n. Und der Teil, der hier vielleicht nicht so realistisch ist, ist, dass diese Funktionen auch, wenn man diese untere Gerade, den unteren Pfeil mal als x-Achse nehmen würde, auch, dass die Funktionen auch in den negativen Bereich reinragen, aber das ist jetzt mal egal. Wir haben jetzt hier drei andere Funktionen in Blau, Grün und Rot dargestellt, die jetzt in Relation zu dieser schwarzen Funktion gesetzt werden. Da haben wir also zum einen diese Funktion, die diese andere Gerade darstellt, die blaue Funktion, die wäre also von der Wachstumsrate so gleich wie die Funktion f, aber man sieht, die Funktion hat in dem unteren Bereich zunächst mal eine höhere Laufzeit, wenn es ja eine Laufzeitfunktion wäre, und später eine niedrigere Laufzeit als die schwarze Funktion. Aber die Wachstumsordnung ist dieselbe. Es sind beides Geraden. Sie unterscheiden sich nur durch einen entsprechenden konstanten Faktor. Und dahingegen haben wir hier noch zwei andere Funktionen, die sich in ihrer Wachstumsrate deutlich unterscheiden, nämlich zum einen diese Funktion, die hier aussieht wie, was weiß ich, zum Beispiel eine Wurzel- oder Logarithmusfunktion oder sowas in der Art. Das kann man jetzt so an dem Bild nicht genau sagen, was das ist, aber man sieht, dass es wahrscheinlich zumindest eine Funktion ist, die echt langsamer wächst als die Funktion f von n, und entsprechend haben wir hier noch eine Funktion, die rote Funktion, die also wahrscheinlich in der Wachstumsklasse echt schneller wächst als f von n, also in kleinen Omega von f von n liegt. Ja, das könnte zum Beispiel ein Polynom sein, zum Beispiel x hoch 5 oder also in dem Fall n hoch 5 oder vielleicht noch was Schlimmeres, 5 hoch n oder sowas. Gut. Wir haben jetzt hier nochmal ein paar Beispiele aufgelistet. Das eine Beispiel haben wir schon vorhin gesehen, also 5n² minus 7n liegt also in derselben Wachstumsklasse wie n². Deswegen ist es also nicht nur in Groß O von n², sondern sogar in Groß Omega von n². Auch die Funktionen n² Zehntel plus 100n, also die Funktion n² Zehntel plus 100n ist in der Menge, die nicht schneller als n² wächst, in dem Fall eben auch in Omega und in Theta von n². Dazu werden wir bei den Polynomen gleich noch kommen. Und was wir hier auch sehen, also auch die Funktion 4n² ist natürlich in der Menge von O von n hoch 3 zum Beispiel. Man könnte es genau sogar noch genauer sagen, indem man sagt, also 4n Quadrat ist eigentlich sogar in klein o von n hoch 3. Aber deswegen ist die Aussage 4n Quadrat ist Element groß o von n hoch 3 nicht falsch. Es ist halt nur nicht sehr genau, diese Angabe. Ja. Entsprechend wächst die Funktion n hoch 3 mindestens so schnell wie n Quadrat. Die Funktion n log n wächst mindestens so schnell wie die Funktion n. Könnte man hier an diesen Stellen auch noch genauer sein. Und hier unten haben wir dann auch entsprechende Beispiele noch, wo das dann tatsächlich gemacht wird. Also die Logarithmusfunktion wächst sicherlich echt langsamer als die Funktion n, die lineare Funktion. Das Polynom n hoch 3 wächst echt langsamer als die exponentielle Funktion 2 hoch n. Und entsprechend kann man diese Sachen hier auch noch umgedreht mit dem kleinen Omega machen. Okay. Das sind Beispiele, die wir in der Übung dann auch nochmal relativ ausführlich üben werden, weil das eine Sache ist, die man dann gerade in den weiterführenden Vorlesungen als ganz wichtige Grundlage braucht. Bei uns hier in der GAD-Vorlesung werden wir in den meisten Fällen nicht so viel zu tun haben mit komplizierten Vergleichen zwischen solchen Funktionen. Aber man sollte sich nicht täuschen, das ist hier wirklich ja auch eine Grundlagenvorlesung und wir behandeln nur die vergleichsweise einfachen Sachen in den Vorlesungen, wo es dann die etwas weiterführende sind, also zum Beispiel sagen wir mal effiziente Algorithmen 1 und 2, da kommen dann teilweise auch wirklich kompliziertere Sachen dran. Ja, jetzt müssen wir noch zu einer Sache kommen, die eigentlich für die theoretische Informatik eine relativ unschöne Sache ist. Nämlich die asymptotische Notation als Platzhalter und insbesondere die Tatsache, dass es sich eingebürgert hat, statt solchen Dingen wie g von n, g von n ist Element o von f von n zu schreiben, g von n ist gleich o von f von n. Ja? Aber dass dieses ist gleich da nicht wörtlich zu nehmen ist, das kann man schon an der Tatsache ablesen, dass da links eine Funktion steht, g von n, und rechts eine Menge von Funktionen. Ja? Und die Funktion kann ja schlecht gleich der Menge sein. Aber dieses g von n ist gleich o von n, das meint eigentlich die Tatsache, g von n ist Element o von n, o von f von n. Das führt aber häufig zu Missverständnissen, weil man es ja gewohnt ist, dass dieses ist gleich, dieses Relationszeichen, eine Äquivalenzrelation definiert. Ja? Und aus a gleich b und b gleich c folgt a gleich c. Ja, dass man solche Dinge damit tun kann. Dass man die Seiten vertauschen kann. Wenn a gleich b ist, kann ich auch sagen, b ist gleich a. Aber wenn ich hier das umdrehe, dann macht es plötzlich keinen Sinn mehr. Und deswegen plädiere ich dafür, das so weit wie es geht zu vermeiden. Es ist natürlich okay, wenn Sie das irgendwo hinschreiben, weil es eine allgemein akzeptierte Konvention ist. Aber es führt, wie gesagt, häufig zu Missverständnissen und man vermeidet es besser. Dazu gehören auch dann solche Dinge, wie die, dass man zum Beispiel die Tatsache, dass man eine Summe von f von n und g von n von zwei solchen Funktionen betrachtet, wobei man sagt, dass g von n in klein o von h von n ist, also dieser zweite Summand wächst echt langsamer als eine andere Funktion h von n, dass man dann manchmal auch solche Sachen schreibt wie f von n plus g von n ist gleich f von n plus o von h von n. Ja? Hier wird es noch ein bisschen absurder. Hier wird also zu einer Funktion f von n eigentlich formal eine Menge hinzuaddiert. Ja. Aber man sollte sich immer überlegen, was damit gemeint ist, Das ist also formal inkorrekt. Aber es macht natürlich das Aufschreiben für denjenigen, der weiß, was damit gemeint ist, oft einfacher. Ja, und auch solche Dinge wie O von F von N ist eine Teilmenge von O von G von N. Da schreibt man eben dann halt manchmal auch O von N ist gleich O von G von N. Ja, hier unten ist jetzt nochmal ein Beispiel aufgelistet. Ich will es jetzt nicht so breit treten, weil sich es dann nur noch mehr verbreitet. Okay. Also wichtig für uns ist, wir merken uns solche in Anführungsstrichen O-Notationsgleichungen, immer nur von links nach rechts lesen, niemals die Seiten vertauschen und immer genau überlegen, was damit eigentlich gemeint ist. Gut, das war erstmal die Begriffsbestimmung für unsere Effizienzmaße. Jetzt wollen wir uns mal noch ein bisschen genauer angucken für diese O-Notation, wie wir damit jetzt eigentlich rechnen. Und das Allerwichtigste, was wir hier brauchen, ist die Wachstumsrate von Polynomen. Wir haben es also in aller Regel bei unseren Algorithmen mit relativ einfachen Polynomen zu tun. Ja, also Polynome kennen Sie. Ich habe eine Variable x und dann betrachte ich solche Dinge wie 5x² minus 3x minus 7 oder sowas. Ja, das ist ein Polynom in einer bestimmten Variable. Hier nennen wir das Polynom p. Und unsere Variable ist eben nicht x, sondern n. Und unser Polynom soll die Ordnung k haben. Ja, die Ordnung des Polynoms ist sozusagen der höchste Exponent, der darin auftaucht. Ja. Und also in dem Fall eben, was ich gesagt habe, wäre die Ordnung also entsprechend 2 gewesen. Und hier in unserem Falle sieht man also die Ordnung bei der Definition des Polynoms hier oben. Also die Variable i nimmt Werte von 0 bis k an und dementsprechend ist k also der höchste Exponent, der bei dem n, bei der Variable n auftaucht. Und hier vorne davor haben wir jeweils die entsprechenden dazugehörigen Koeffizienten, die vor der Variable stehen. Ja, diese konstanten Faktoren. Die Aussage ist jetzt, wenn ich also ein solches Polynom habe und der höchste Exponent darin k ist, dann ist die Wachstumsordnung dieses Polynoms immer n hoch k. Ja, also hier haben wir das erste Mal taucht hier also unsere Theta-Notation auf. Die Wachstumsordnung ist genau Theta von n hoch k. So, das wollen wir jetzt beweisen. Wie machen wir das am besten? Also, um das zu beweisen, dass diese Wachstumsordnung des Polynoms genau in Theta von n hoch k ist, bedienen wir uns der Tatsache, dass wir das zerlegen können. Wir müssen also zum einen zeigen, dass das Polynom mindestens so schnell wächst wie n hoch k, und zum anderen müssen wir zeigen, dass es aber auch genau höchstens so schnell wächst wie n hoch k. Das heißt, wir zerlegen praktisch unsere Aussage für das Theta in diese beiden Teile, dass wir einmal zeigen, okay, es ist in O von n hoch k, das heißt, es wächst nicht schneller. Und dann zeigen wir, es ist aber auch in Omega von n hoch k, das heißt, es wächst auch nicht langsamer. Ja? So, diese beiden Teile. Wir zeigen zuerst diesen ersten Punkt. Ja, sieht man hier. So, was wissen wir? Wir wissen, wenn unser n größer gleich 1 ist, dann gilt zumindest mal unser Polynom, so wie wir es definiert haben, ist kleiner gleich einem Ausdruck, der Definition entspricht nur, dass wir hier an dieser Stelle unsere Koeffizienten zu positiven Werten machen, indem wir da einfach Betragsstriche hinschreiben. Das heißt, wenn da vorher ein negativer Wert stand, machen wir den einfach positiv und bekommen dadurch zwar eigentlich ein neues Polynom, aber wir wissen, unser altes Polynom kann nicht größer gewesen sein als das, was wir da bekommen. So, weil wir eben aus negativen Werten positive Werte machen. So, was machen wir jetzt? Wir multiplizieren einfach diese Summe von den Beträgen mit n hoch k statt mit den n hoch i. Ja, dadurch machen wir das Ganze einfach noch größer unter Umständen. Ja, zumindest wenn die Koeffizienten vorher nicht 0 waren, machen wir das Ganze noch größer. Wir machen es auf jeden Fall nicht kleiner. Okay, das heißt, wir haben diese Ungleichungskette und jetzt können wir uns die Definition von unserer O-Notation anschauen und die Definition ist hier unten nochmal aufgeschrieben. Das ist also genau die Definitionsgleichung und jetzt zeigen wir, dass es ein C und ein N0 gibt, sodass diese Bedingung erfüllt ist und wir geben dieses C an. Und das ist in dem Fall einfach, weil als C nehmen wir einfach genau das, was hier hinten als Faktor sozusagen auftaucht und unser N0 setzen wir einfach auf 1 und dann wissen wir, dass diese Ungleichung gilt und demzufolge wissen wir also auch, unser Polynom P ist also in Groß O von N hoch K. So, erster Teil des Beweises. War ja eigentlich relativ einfach. Fehlt uns noch die Aussage, dass P auch in Groß Omega von N hoch K ist. Das wird jetzt hier also auf der nächsten Folie stehen. Und ja, wie beweisen wir das? Wir definieren uns hier jetzt hilfsweise so eine Summe von den ersten Koeffizienten, nur den Koeffizienten von dem höchsten Term, also den Koeffizienten von n hoch k, den lassen wir weg bei dieser Summe. Ja. Und das ist hier also unsere Summe, die nennen wir einfach mal groß A. Und wir wissen, wenn unser n positiv sein soll, dann haben wir also die Aussage, dass unser Polynom mindestens so groß ist, ja, jetzt müssen wir das Ganze in die andere Richtung machen, deswegen hier dieses Größergleichzeichen, mindestens so groß ist wie ak minus a mal n hoch k minus 1. Hier haben wir jetzt also so eine ähnliche Abschätzung gemacht. Wir haben also alle Koeffizienten einfach aufsummiert und dann so getan, als wären das alles entsprechende Variablen, die hier hoch k minus 1 gerechnet werden, obwohl manche von denen ja eigentlich kleinere Potenzen sind, und haben das aber abgezogen. Ja. Okay. Und dann können wir hier also mit einer relativ einfachen Rechnung aufstellen, dass also dieser Wert gleich ak halbe mal n hoch k ist und die anderen ak halbe mal n hoch k, die bekommen wir also hier hinten aus dem Produkt von n hoch k minus 1 und ak halbe mal n. Und entsprechend sehen wir dann, dass also in diesem Fall unsere Definition für das große Omega, die hier unten nochmal aufgelistet ist, erfüllt ist. Und damit man das auch sieht, geben wir diese Konstanten, die hier drinnen wieder gefragt sind, also diese Konstante C und diese Konstante N0, dieser Anfangswert, die geben wir hier genau an, nämlich eben entsprechend mit AK halbe, beziehungsweise einem Wert, der einfach nur um 1 größer sein muss als 2 mal groß A durch AK. Und dann sieht man, dass also in diesem Fall auch die Definition dieser Groß-Omega-Definition erfüllt ist. Und im Endeffekt wissen wir also, unser Polynom ist sowohl in Groß-O von n hoch k als auch in Groß-Omega von n hoch k. Und demzufolge auch in der Schnittmenge von diesen beiden, wenn es in beiden enthalten ist. Und die Schnittmenge ist ja genau das Theta. Das heißt, die Wachstumsrate von Polynomen wird immer bestimmt durch den höchsten Exponenten, n hoch den höchsten Exponenten sozusagen. Gut. Das ist also bei weitem die wichtigste Aussage, die wir brauchen werden. Jetzt gibt es noch ein paar andere Rechenregeln bei der O-Notation, die wir die ganze Zeit verwenden werden und die uns die Ableitung von solchen Wachstumsverhältnissen erleichtern. Wir gehen dafür jetzt davon aus, dass unsere Funktionen f von n und g von n entsprechend die Eigenschaft erfüllen, dass es einen Anfangswert n0 gibt, ab dem alle Funktionswerte echt positiv sind. Das ist die eine von diesen beiden vernunftgemäßen Annahmen, die ich vorhin da unten aufgelistet hatte, und davon wollen wir jetzt ausgehen. Ja, die erste Aussage, die wir brauchen, ist, wenn wir unsere Funktion f von n mit einer Konstanten multiplizieren, dann ist die Wachstumsordnung oder die Wachstumsrate, die da rauskommt, auch wieder in der Ordnung Theta von f von n. Ja? Also auf Deutsch, wenn ich mit einer Konstanten multipliziere, ändere ich die Wachstumsrate nicht. So. Das erscheint auch logisch, weil wir ja gesagt haben, wir möchten auf konstante Faktoren verzichten. Man muss aber aufpassen bei dieser Sache, weil das auch bedeutet, dass man das nicht beliebig oft machen darf. Also, ich kann eine Funktion nehmen, f von n, und kann sie mit einer Konstanten multiplizieren. Sagen wir mal 5. 5 f von n. Das hat immer noch die gleiche Wachstumsrate. Jetzt mache ich das Ganze nochmal und sage, jetzt multipliziere ich das nochmal mit 5, ja, kriege ich 25 f von n, hat immer noch dieselbe Wachstumsrate. Und jetzt kann ich das natürlich bis in alle Ewigkeit sofort machen, aber was wichtig ist, ist, dass ich das nur konstant oft machen darf. Also ich darf diese Anzahl der Faktoren, die ich da vorne zusätzlich dazufüge, nicht von n abhängig machen. Ein Beispiel dafür, dass das nicht funktioniert, werden wir dann auch noch sehen. Also ganz wichtig hier an dieser Stelle, weil es oft auch zu Missverständnissen führt, ich darf solche Sachen nur konstant oft machen. Dann haben wir solche Aussagen wie, also O von f von n plus O von g von n ist gleich O von f von n plus g von n. Dasselbe gilt für die Multiplikation und wir haben sozusagen hier eine Aussage, wo wir eine Funktion in Anführungsstrichen verschwinden lassen können. Also wenn wir uns die Wachstumsordnung anschauen von f von n plus g von n, dann liegt das in O von f von n, falls g von n beschränkt ist in der Wachstumsrate durch f von n. Das heißt, falls g von n nicht stärker als f von n wächst, dann ist auch die Summe von diesen beiden Funktionen in O von f von n. Ja. Diese Umformungen kann man auch mit dem großen Omega machen. Also groß O hat ja jetzt immer bedeutet, wächst höchstens so schnell wie. Jetzt kann man das auch mit dem großen Omega machen. Man muss nur aufpassen, wenn man diesen vierten Punkt hier mit dem großen Omega ersetzen will, dann ersetzt sich das Omega oder dann ersetzt sich das O nur hier in die ersten Position, also an dieser Stelle hier, und hier hinten an der hinteren Position bleibt trotzdem die Bedingung stehen, g von n ist Element O von f von n. Ja? Also wenn ich zwei Funktionen f von n und g von n habe, wobei ich weiß, dass g von n nicht schneller wächst als f von n, dann ist Groß Omega von f von n plus g von n gleich Groß Omega von f von n. So, jetzt hatte ich es eben schon darauf hingewiesen. Man muss aufpassen, was man damit tut, insbesondere wenn Induktion als Beweisprinzip im Spiel ist. Wir schauen uns hier mal einen vermeintlichen Induktionsbeweis an und dieser Induktionsbeweis soll uns beweisen, dass die Summe der ersten n natürlichen Zahlen etwas ist, was linear in n ist. Und ja, jeder weiß aus dem Abitur, dass die Formel dafür irgendwie ein Quadrat enthält. Das heißt, das sollte einem schon mal komisch vorkommen. Aber wir werden hier einen vermeintlichen Beweis erstmal aufführen. Und der funktioniert so. Also, wir sagen, f von n kann ich ja eigentlich zerlegen in n und f von n minus 1. Ja, das heißt, ich nehme einfach den größten Summanden weg und summiere den Rest separat auf. Ja? Okay, und das ist also jetzt eine Art rekursive Definition. Und wir legen natürlich bei so einer Rekursion immer noch den Anfangswert fest. Also f von 1 ist 1. Wenn ich nur einen Summanden habe, die 1, dann kommt 1 raus. Und sobald ich was Größeres habe, sage ich, ich nehme den größten Summanden und den Funktionswert von dem um 1 kleineren Argument. So. Induktionsanfang, Funktionswert von 1 ist gleich u von 1. Ja, ist eine Konstante, ist in Ordnung. Unsere Induktionsvoraussetzung wird jetzt die Aussage sein, f von n minus 1 ist in u von n minus 1. Ja, eigentlich sollte man hier vielleicht besser wieder Element schreiben. Ja, Sie sehen schon, taucht schon das erste ist gleich auf. Und unter der Voraussetzung, dass diese Bedingung gilt, wollen wir jetzt zeigen, dass also f von n in u von n ist. Naja, dann schreiben wir es hin. Also f von n zerlegen wir in n und f von n minus 1. Wir haben ja gesagt, jetzt können wir hier unsere Induktionsvoraussetzung einsetzen. Wir wissen also, f von n ist in o von n minus 1. Das setzen wir hier ein. Und dann haben wir n plus o von n minus 1. Und das ist ja offensichtlich in o von n. Ja. Haben wir also wunderbar bewiesen, f von n ist gleich Summe der ersten n natürlichen Zahlen, ist in u von n. Was ist das Problem an der Stelle? Kann sich jemand vorstellen? Warum? Warum ist das falsch? Was haben wir falsch gemacht? Sieht ja erstmal richtig aus. Ja? Sie sagen, man darf n nicht mit o von n minus 1 addieren. Okay, das ist natürlich dieser, insofern, Sie haben formal recht, das ist genau dieses formale Prinzip, dass das o von n minus 1 ja eigentlich eine Menge ist und wir das nicht addieren dürfen. Aber angenommen, wir meinen damit das Richtige, dann dürften wir das schon machen. Was ist das wirkliche Problem, warum der Beweis nicht funktioniert? Also Sie haben natürlich recht, das ist eine Stelle, an der man formal nicht korrekt gearbeitet hat, aber das ist nicht der Grund, warum der Beweis kaputt geht. Ja, hat jemand eine Idee? Ich habe es vorhin eigentlich schon mal erwähnt. Die Sache ist, wir müssen uns fragen, wie oft haben wir das denn eigentlich angewendet, diese Aussage? Und wenn wir den Beweis uns genau angucken, so einen Induktionsbeweis, dann taucht hier an dieser Stelle also eigentlich in jedem Schritt einmal die Anwendung von so einem O-Notationsgesetz auf. Ja? Also in jedem Induktionsschritt führen wir einen konstanten Faktor ein. Und die Anzahl der Induktionsschritte, die wir hier aber eigentlich brauchen, die ist von n abhängig. Ja? Also wenn wir das Ganze für f von n beweisen wollen, brauchen wir eigentlich n Schritte bei diesem Induktionsprinzip. Und das heißt, wir führen hier eigentlich eine Anzahl von zusätzlichen Konstanten ein, die abhängig sind von unserem n. Und das dürfen wir nicht. Wir dürfen es 5-mal anwenden, wir dürfen es 7-mal anwenden, wir dürfen es 10 hoch 7-mal anwenden. Ja, aber das muss eine Konstante sein, die darf nicht von n abhängen. Ja. Okay, das ist also das Problem und deswegen sollte man immer ganz vorsichtig sein, wenn man solche Beweise über Landau-Notation führen will im Zusammenhang mit Induktion. Ja, da muss man also immer ganz genau hingucken. So, dann gibt es noch ein paar Gesetze, die auch oft hilfreich sind und die wir dann in der Übung auch mal sehen werden, im Zusammenhang mit Ableitungen. Nämlich, wenn wir davon ausgehen, dass wir Funktionen f und g haben, die differenzierbar sind, also wo es Ableitungen gibt, dann gilt also, falls die Ableitung von f nicht schneller wächst als die Ableitung von der Funktion g von n, dann ist f von n in o von g von n. Und entsprechende Aussagen gelten dann auch für die anderen Landau-Symbole, also für Groß Omega und für Klein O und Klein Omega. Wichtig ist an dieser Stelle, dass man sich bewusst ist, dass das eine Implikation ist, ja, im aussagenlogischen Sinne, also aus der Voraussetzung, die vorne steht, folgt das, was hinten steht. Das Umgekehrte aus dem, was hinten steht, folgt das, was vorne steht. Das kann unter Umständen mal stimmen, aber es stimmt nicht im Allgemeinen. Ja? Das ist also wichtig. Gut, also aus der Aussage über die Ableitung folgt die Aussage über die Funktion. Ja, machen wir noch ein paar Beispiele, ganz kurz. Also ich will Sie auch nicht damit langweilen, Sie werden sich noch lange genug damit in der Übung beschäftigen. So richtig lernen dabei tut man sowieso nur was, wenn man das selber macht und nicht, wenn es einem jemand vorkaut, weil man dann immer nur sagt, ja, sieht richtig aus, aber gemerkt hat man sich am Ende natürlich nichts. Also hier nur deshalb ganz kurz die Beispiele. Also n hoch 3 minus 3n Quadrat plus 2n, das ist also eine Sache mit Polynomen, wo man dann sagen kann, also die Wachstumsordnung von diesem Polynom ist also sicherlich nicht größer als die von nur n hoch 3. Und das Beispiel, was wir eben hatten, klar, die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ist also, wir kennen die Formel n mal n plus 1 halbe, also das entspricht dann dieser Zerlegung, also O von n Quadrat halbe plus n halbe. Und wir haben gesagt, wir wollen auf konstante Faktoren verzichten. Und das n halbe spielt also im Vergleich zum n Quadrat auch keine Rolle. Also ist die Wachstumsordnung hier O von n Quadrat. Dann das andere Lemma hatten wir mit der Multiplikation zum Beispiel, also wenn wir wissen, dass der Logarithmus nicht schneller wächst als die lineare Funktion, dann können wir natürlich auch entsprechend beide mit demselben Faktor multiplizieren. Das heißt also, n mal log n würde entsprechend natürlich auch von der Wachstumsordnung nicht schneller wachsen als n mal n, also n Quadrat. Und als Beispiel für diese Ableitungsgeschichte hätten wir hier die Ableitung des Logarithmus ist also 1 durch n, ist hoffentlich noch einigermaßen präsent aus dem Abitur, damit hat man sie ja vermutlich ausgiebig gequält. Die Ableitung von der normalen linearen Funktion n ist 1 und wir wissen, also 1 durch n wächst sicherlich nicht schneller als irgendeine Konstante, weil ganz im Gegenteil zu der Konstante, die wenigstens eben halt den gleichen Wert behält, wird also 1 durch n immer kleiner. Und demzufolge gilt also folgend aus der Aussage von den Ableitungen hier, dass der Logarithmus auch nicht schneller wächst als die lineare Funktion. Aber das sind natürlich jetzt nur wirklich einfache Beispiele, nur um das mal zu illustrieren. So, dann kommen wir zu einem Punkt, der uns eigentlich im Laufe der restlichen Vorlesung nicht mehr so wahnsinnig beschäftigen wird, aber der trotzdem wichtig ist, als Begründung dafür, warum wir das alles hier eigentlich so machen dürfen. Da geht es also um das entsprechende Rechnermodell. Und ich würde sagen, es ist jetzt 5:05. Wir machen jetzt erstmal eine Viertelstunde Pause und setzen dann nach der Pause mit dem entsprechenden Kapitel fort. Dann wenden wir uns jetzt also, wie gesagt, dem Maschinenmodell zu und unser erster Blick wird mal ganz kurz auf die Geschichte gehen. Beim Wort Rechnermodell oder Maschinenmodell, da fällt dem Informatiker natürlich zunächst mal immer ein Stichwort ein, nämlich das Stichwort Turing-Maschine, was also noch aus den 30er Jahren resultiert. Und das ist natürlich ein Maschinenmodell, was in der theoretischen Informatik sehr weite Verbreitung gefunden hat, weil man damit ganz wichtige Aussagen beweisen kann. Und wir wissen auch, dass also eine Turing-Maschine theoretisch dazu geeignet wäre, Algorithmen auszuführen, aber sie war jetzt nie dazu gedacht, auch wirklich praktische Rechner zu bauen oder praktisch Algorithmen auszuführen, sondern es ist eben nur ein theoretisches Modell. Und es gibt eine Sache, die uns ganz besonders daran stört, nämlich, dass wir nicht auf beliebige Speicherzellen zugreifen können. Also wir wollen ja ein Modell haben, was unsere heutigen Rechner möglichst gut abbildet. Und in unseren heutigen Rechnern, wissen wir, haben wir natürlich diesen wahlfreien Speicherzugriff. Und bei der Turing-Maschine ist das etwas, was wir nicht machen können, weil es da diesen Schreiblesekopf gibt, der also immer an einer ganz bestimmten Stelle nur lesen und schreiben darf und sich dann bewegen darf. Es gab dann in den Jahren 1945 und spätere auch entsprechende Versuche, Rechner zu bauen, damals natürlich insbesondere, um aufwendige, wirklich mathematische Rechenverfahren oder Optimierungsverfahren zu lösen, die man bisher eben mühsam von Hand lösen musste. Und eine dieser Sachen, die damals also aktuell waren und geplant wurden, war dieses Electronic Discrete Variable Automatic Computer Programm, kurz EDVAC. Und da waren also viele Leute dran beteiligt, und einer von denen, die damals dort also beratend tätig waren, war John von Neumann. Den Namen haben wahrscheinlich auch einige schon mal gehört. Das ist also ein ziemlich bedeutender Mathematiker und auch theoretischer Informatiker gewesen, ursprünglich ungarischer Herkunft und später dann eigentlich bekannt geworden unter dem Namen John von Neumann, aber eigentlich hieß er wohl Janosch und hat sich dann auch Johann genannt, aber eben, wie gesagt, bekannt geworden unter John von Neumann. Und dieses Rechnermodell, was dieser Konstruktion damals praktisch zugrunde lag, das bildet also eine ganz wichtige Grundlage für die weiteren Entwicklungen der Rechnertechnik. Und später gab es dann andere Modelle, insbesondere dann in den 60er Jahren von Shefferson und Sturgis, das Modell der Random Access Machine oder kurz RAM, nicht zu verwechseln mit dem Speicher, den wir auch als RAM bezeichnen. Hier ist also wirklich das Maschinenmodell gemeint, und dieses Maschinenmodell sieht also so aus, dass es einen unbeschränkt großen, aber linear adressierbaren Speicher gibt. Das heißt, es gibt Speicheradressen, und mit Hilfe dieser Speicheradressen können wir auf die einzelnen Speicherzellen zugreifen, aber wir haben von diesen Speicherzellen unbegrenzt viele. Das ist also eine Ähnlichkeit zur Turing-Maschine, dass man sagt, man hat unbegrenzt viel Speicher, aber der Unterschied zur Turing-Maschine ist, dass wir sozusagen wahlfreien Zugriff haben, wo wir bei der Turing-Maschine immer nur an eine ganz bestimmte Stelle, an der sich der Schreiblesekopf gerade befindet, schreiben dürfen. Zusätzlich zu diesem Speicher gibt es also auch noch einen Prozessor und mit diesem Prozessor verbunden ist also eine beschränkte Anzahl von Registern, auf denen wir also mehr oder weniger direkt operieren können, mit denen wir arithmetische Operationen durchführen können, das werden wir gleich noch genauer sehen. Und dieser Prozessor greift entsprechend auf den Speicher zu, entnimmt Inhalte aus diesem Speicher und schreibt dann auch wieder in diesen zurück. So, das einzige, Problem an dieser Stelle ist noch, dass dieses RAM-Modell, was also auch im entsprechend in diesem Buch hier praktisch als Grundlage für unsere Algorithmen angegeben ist, dieses RAM-Modell entspricht nun nicht ganz der entsprechenden von Neumann-Architektur, wo man einen gemeinsamen Speicher für das Programm und für die Daten hat. Aber ja, dazu werde ich dann gleich noch kurz was sagen. Grundsätzlich ist es so, dass die Random Access Machine so aufgebaut ist, dass es also außer dem Prozessor hier noch einen entsprechenden Instruktionszeiger gibt, der zum nächsten Befehl zeigt und unsere Register, von denen es also beschränkt viele, also k Stück gibt, die nennen wir hier einfach R1 bis RK. Dann unser Computerprogramm, was wir ausführen wollen, ist eine Liste von Befehlen und jeder Befehl bekommt eine ein Label oder eine Nummer, das heißt, wir haben also eine nummerierte Liste und diese Nummern, die jedem Befehl zugeordnet sind, die können wir als Sprungadressen verwenden. Ja, also für, das kennen Sie sicherlich, für Sprungbefehle können wir diese Nummern entsprechend als Ziele angeben. Unsere Eingabe für die Algorithmen steht in den verschiedenen Registern, je nachdem, wie viele wir brauchen. Unser Register R1 sagt uns, wie viele Speicherzellen verbraucht werden für die Eingabe. Und die Eingabe steht dann entsprechend in diesen Speicherzellen S1 bis SR1. So. Jetzt ist es so, der Unterschied zwischen dem Modell dieser RAM und unseren realen Rechnern ist natürlich offensichtlich der, dass wir in unseren realen Rechnern nicht unendlich viel Speicher haben, sondern nur endlich viel. Und es ist so, dass unsere RAM so organisiert ist, dass, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück, Entschuldigung, dass unser dass unsere Größe von Speicherzellen in realen Rechnern natürlich immer fest ist, egal was unsere Eingabe ist. Jetzt ist es aber in diesem theoretischen Maschinenmodell so, dass wir das etwas anders definieren wollen, nämlich wir haben zwar unbeschränkt viele Speicherzellen und wir wissen auch, dass es uns dass es keinen Sinn machen würde zu sagen, dass man in jeder Speicherzelle beliebig große Zahlen speichern darf, weil wenn wir das tun würden, dann könnten wir viele Algorithmen in ganz wenigen Schritten ausführen, indem wir einfach entsprechend unsere ganze Eingabe und unsere Zahlen in riesigen Zahlen kodieren und dann diese riesigen Zahlen in einem Schritt miteinander verknüpfen. Das heißt, das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht beliebig große Zahlen da drin speichern. Aber wir sagen, eine Speicherzelle darf eine Zahl speichern, die in der Größe logarithmisch in der Anzahl der Eingabelänge ist. Ja? Das heißt, wenn unsere Eingabe die Länge n hat, dann dürfen in unseren Speicherzellen Zahlen gespeichert werden, die log n viele Bits haben. Und mal abgesehen davon, dass man das beheben könnte, also wenn man das unbedingt loswerden wollte, diese Abhängigkeit zwischen Eingabegröße in dem Modell und der Größe der Zahlen, die man speichern darf, mal davon abgesehen ist es also so, dass man also für konstant große Zahlgrößen nur einen logarithmischen Faktor bei der Rechenzeit erhalten würde. Aber diese Abhängigkeit zwischen der Eingabegröße, diese logarithmische Abhängigkeit und der Größe der Zahlen, die man speichern darf, ist deswegen sinnvoll, weil wir die Zahlen, die im Speicher stehen, gerne als Array-Indizes benutzen möchten. Das heißt, wir möchten mit dem Speicher manchmal das tun, dass wir sagen, wir entnehmen den Inhalt einer Speicherzelle und interpretieren die Zahl, die dort steht, als Index von einem großen Feld. Ja. Und weil die Zahlen, die also mit einer logarithmischen Länge kodiert werden, praktisch einer polynomiell großen Zahl vom Wert her gesehen entsprechen. Deswegen ist es also sinnvoll, das so zu machen. Es gibt auch noch eine weitere Sache, die das Ganze sozusagen als sinnvoll begründet, nämlich, wenn wir uns jetzt mal die geschichtliche Entwicklung der Rechner anschauen, dann wissen wir ja, dass wir nicht mit den Rechnern angefangen haben, die wir heute haben. Also es war nicht so, dass man am Anfang gesagt hat, okay, lass uns mal einen 64-Bit-Rechner bauen. Ja, das wäre damals undenkbar gewesen. Sondern man hat also angefangen mit Rechnern, wo die Speicherzellen 4 Bits hatten, 8 Bits hatten, dann 16, 32. Und heutzutage sind wir eben bei 64-Bit-Worten angekommen. Und in gewisser Hinsicht spiegelt also diese Abhängigkeit, diese logarithmische Abhängigkeit der Speicherwortgröße auch diese historische Entwicklung hier wieder. Das heißt, wir haben einen, wenn man so will, begrenzten Parallelismus in unserem Modell. Wir haben zwar ein Maschinenmodell, was inhärent sequenziell ist, das heißt, dieses Modell ist nicht gedacht, um Parallelcomputer zu modellieren. Kein Computer mit mehreren Prozessoren oder mehreren Kernen oder so. Hier gibt es nur einen Prozessor. Aber wir dürfen trotzdem dadurch, dass unsere Speicherworte logarithmisch große, eine logarithmische Anzahl von Bits haben bezüglich der Eingabelänge, können wir sozusagen logarithmisch viele Bits in konstanter Zeit, also während einer einzelnen Operation, miteinander verknüpfen. Ja. Das ist also ein begrenzter Parallelismus. So. Die Befehle, die unsere Random Access Machine ausführen darf, die sollen idealerweise jetzt in unserem Modell also alle genau eine Zeiteinheit kosten. Und die Laufzeit, die wir diesen Algorithmen in diesem Modell dann zuordnen würden, wäre genau die Anzahl der ausgeführten RAM-Befehle. Und der Befehlssatz ist relativ einfach. Es gibt also Zuweisungen von Konstanten an einzelne Register zum Beispiel. Wir könnten also sagen, weise dem Register 5 den Wert 17 zu. Ja, das wäre also so eine Registerzuweisung. Wir könnten aber auch zum Beispiel sagen, weise dem Register 3 den Wert des Registers 2 zu. Ja. Dann muss es natürlich die Möglichkeit geben, auf den Speicher zuzugreifen. Und zwar zum einen müssen wir Inhalte aus dem Speicher lesen können. Hier würden wir also zum Beispiel das Register J, das Register mit der Nummer J benutzen, um eine Speicheradresse abzubilden. und an dieser entsprechenden Adresse den Speicher auszulesen und den Inhalt an das Register mit der Nummer I zuzuweisen. Dasselbe gibt es natürlich auch umgekehrt, dass man sagt, okay, wir schreiben an die entsprechende Adresse den Inhalt eines Registers. Das wäre also von dieser Form. Und dann gibt es natürlich auch noch die arithmetischen Operationen, die man durchführen kann mit Registern. Also ich sage, verknüpfe den Inhalt des Registers J mit dem Inhalt des Registers K und weise das dem Register I zu. Und da gibt es natürlich dann die üblichen Operationen wie addieren, subtrahieren, multiplizieren, vielleicht Integer-Division, Modulo rechnen. Oder wenn wir die Inhalte als logische Werte mit Nullen und Einsen interpretieren, dann logische Und-Verknüpfung und so weiter. Ja, also das ist das, was man sich darunter vorzustellen hat. Dann gibt es noch die unären Operatoren, das heißt einfach das Negative einer Zahl bilden oder die logische Negation. Und was auch noch wichtig ist, sind also entsprechende Sprungbefehle, dass man also sagen kann, springe zu dem Befehl an der Adresse X oder bedingte Sprünge, falls ein bestimmtes Register den Wert 0 hat oder eben gerade nicht 0 hat, dann springe an eine bestimmte Adresse und so weiter. Ja, diese Befehle entsprechen praktisch genau dem Satz von Assembler-Befehlen, den man bei den Rechnern, die wir heutzutage verwenden, findet. Ja, also das ist etwas, das ist jetzt nicht genau die Assembler-Notation, aber es entspricht dieser relativ genau. So, dieses RAM-Modell ist also ein Modell, was auch für die ersten Computer hergenommen wurde. Es gibt nur einen kleinen Unterschied, und zwar dieses RAM-Modell entspricht eigentlich der sogenannten Harvard-Architektur. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Wenn Sie es noch nicht gehört haben, dann werden Sie es wahrscheinlich in Einführung in die technische Informatik kennenlernen. Es gibt also die Harvard- und die Princeton-Architektur. Princeton-Architektur wird also auch von Neumann-Architektur genannt, wo also Speicher und Daten zusammen abgelegt werden, nicht Speicher und Daten, Programm und Daten im selben Speicher abgelegt werden. Und aber es gibt eine Entsprechung für dieses RAM-Modell und das heißt dann Random Access Stored Program oder kurz RASP-Modell und das würde praktisch das entsprechende Äquivalent zur von Neumann oder Princeton-Architektur hier bilden. So, jetzt gibt es noch eine Sache, die wir uns kurz anschauen, auf die wir in der Vorlesung gelegentlich hinweisen werden. Normalerweise werden wir das ignorieren, aber gelegentlich werden wir darauf eingehen, dass ein Rechner, wie wir ihn heutzutage verwenden, normalerweise eben nicht nur aus einer Sorte von Speicher besteht und aus einem Prozessor, sondern mal abgesehen davon, dass der Prozessor meistens noch mehrere Kerne hat, also eigentlich genau genommen wir mehrere Prozessoren haben, was wir hier komplett ignorieren wollen. Auch der Speicher besteht ja nicht aus einer homogenen Masse, sondern es gibt eine sogenannte Speicherhierarchie. Und wir wissen, dass es Teile des Speichers gibt, also insbesondere die Register des Prozessors, auf die wir sehr schnell zugreifen können und dass es Teile des Speichers gibt, auf die wir nur sehr langsam zugreifen können, insbesondere eben auf die Festplatte oder vielleicht sogar noch schlimmer auf Bandlaufwerke, wo wir dann meistens sogar noch einen Roboter vielleicht brauchen, der das richtige Band erstmal holt, in das Laufwerk einlegt und wir dann an die richtige Stelle spulen müssen. Also solche Dinge. Der Hauptspeicher hier in dem Fall mittendrin. Und was wir an dieser Stelle also festhalten wollen, ist, dass es so eine ganze Hierarchie gibt in unserem Speicher. Von kleinem, teuren, aber schnellen Speicher bis hin zu relativ langsamen, billigen, aber dafür sehr großen Speicher. Und um zwei von diesen Ebenen hier entsprechend abzubilden. In unserem Fall wird das in der Regel der Hauptspeicher und der Sekundärspeicher sein, also das, was wir auf der Festplatte machen. Dafür gibt es das sogenannte External Memory Model. Und dieses External Memory Model, das geht davon aus, das ist nun also eine wieder etwas andere Definition von Modell, das geht eben davon aus, dass wir einen schnellen Speicher haben, der aus einer begrenzten Anzahl Groß M Zellen besteht und dass wir zusätzlich einen, und das ist wieder die Ähnlichkeit zu den anderen Modellen, einen unbegrenzt großen externen Speicher haben, auf den wir aber nur relativ langsam zugreifen können. Und dann ist für uns interessant, wie viele I/O-Operationen, also wie viele Eingaben und Ausgaben müssen wir eigentlich machen, um einen Algorithmus auf diesem Sekundärspeicher auszuführen. Und ja, also dieses Modell werden wir an einzelnen Stellen dann immer nochmal referenzieren. So. Jetzt interessiert uns natürlich, was nützt uns jetzt dieses ganze Modell? Eigentlich wollen wir uns nicht die ganze Zeit damit rumschlagen, was jetzt der Assembler-Code einer Maschine ist oder irgendwelchen Code in diesem RAM-Modell schreiben. Was wir eigentlich machen wollen ist, wir möchten uns hier oben in diesem Bereich bewegen. Wir möchten Programme schreiben in einer vergleichsweise informalen Form. Wir möchten uns nicht darum kümmern, ob wir da alle Semikolons richtig gesetzt haben oder sowas. Wir wissen genau, dass wenn wir einen Algorithmus zu Papier bringen wollen, dass es relativ kompliziert wäre, wenn wir das in Maschinencode machen müssten. Ja, also in dieser Zahlennotation. Auch Assembler-Code wäre noch schlimm genug. Ja. Das Beste, was wir uns vorstellen können, ist vielleicht ein Java-Programm zu schreiben. Aber selbst so genau wollen wir eigentlich nicht werden hier in der Vorlesung. Das muss man dann natürlich beim Programmieren, kommt man nicht drum rum, das Programm dann ganz formal in der richtigen Programmiersprache aufzuschreiben. Aber wir wollen uns hier in der Vorlesung eigentlich mit Pseudocode begnügen. Und für uns ist es wichtig, dass sich die Dinge, die wir in einer Programmiersprache oder in Pseudocode hier notieren, dann auch in entsprechender Form mit derselben Laufzeitanalyse auf den Assembler-Code in dem RAM-Modell beziehungsweise auf den Maschinencode übertragen. Und da sind jetzt hier unten mal zwei Beispiele aufgelistet. Also das eine Beispiel hier wäre relativ simpel die Zuweisung, also einer Summe und eines Produkts an eine Variable, also A ergibt sich aus A plus B mal C, das würde sich dann also in der entsprechenden Notation für unsere REM so darstellen, dass wir sagen, okay, zunächst bilden wir mal das Produkt aus den beiden Registern, in denen die Variablen B und C gespeichert sind. Wenn die noch gar nicht in Registern gespeichert sind, sondern nur im Speicher, dann müssten wir sie sogar erstmal aus dem Speicher holen und in die Register schreiben. Dieses Produkt speichern wir in der Variable oder in dem Register R1 und dann bilden wir hier hinten noch die Summe aus dem momentanen Inhalt des Registers RA und dieses Registers R1 und schreiben das wieder in das Register RA und das ist dann unser Ergebnis. Unten in dem unteren Teil haben wir jetzt noch ein weiteres Beispiel, wo man einfach mal sieht, dass man auch solche Konstrukte wie If-Konstrukte entsprechend übersetzen kann. Hier wird also die Anweisung if, dann steht hier in Klammern diese Condition C und falls die wahr ist, dann wird also der Statement-Block groß I ausgeführt und ansonsten der Statement-Block groß J, dass man das entsprechend übersetzen kann, auch in diese RAM-Konstrukte. Darstellung. Da wird also erstmal Code praktisch erzeugt, der diese Condition auswertet. Das ist jetzt also hier im Prinzip auch nur ein Platzhalter. Dann gibt es so einen Sprungbefehl, der also von dem Register RC abhängt, in diesem Fall an die Position SLs. Das würde also dafür sorgen, dass wir unsere Condition C, deren Ergebnis jetzt in diesem Register RC steht, erstmal überprüfen und entsprechend dann in den Else-Zweig springen, falls die Bedingung also nicht erfüllt ist. Und ja, hier hätten wir dann also entsprechend noch die Übersetzung der Instruktionsblöcke I und Instruktionsblöcke J und durch die entsprechenden bedingten oder unbedingten Sprünge mit dem Jump Zero bzw. Jump würde man hier also dafür sorgen, dass jeweils der richtige von den beiden Blöcken ausgeführt wird. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch für die ganzen Schleifenkonstruktionen machen, also Vorschleife, While-Schleife, Repeat-Until-Schleife, alles, was man sich so vorstellen kann. Und für uns ist eigentlich nur relevant, alles das, was wir in der Programmiersprache oder im Pseudocode dahinschreiben, würde sich dann praktisch entsprechend auf das RAM-Modell übertragen. Gut, damit will ich Sie aber auch nicht weiter langweilen. Wir machen jetzt ein paar einfache Beispiele für Laufzeitanalyse. Und hier wollen wir uns also insbesondere der Berechnung der Worst-Case-Laufzeit widmen, weil das eben, wie gesagt, das Wichtigste ist, weil uns die Worst-Case-Laufzeit eben eine Garantie liefert. Jetzt müssen wir noch sagen, wie wir das dann in der Regel eigentlich ableiten wollen oder herleiten. Dazu gehen wir also davon aus, dass für ein Programmkonstrukt groß I die Zeit, die wir dafür brauchen, also mit groß T von I hier bezeichnet wird. So, und hier sind jetzt die entsprechenden Übersetzungen in die Laufzeit angegeben, also die Zeit, die wir für eine elementare Zuweisung brauchen, also Variable ergibt sich aus Wert oder Variable ergibt sich aus Wert, Variable. Diese Zeit soll also eine Konstante sein, O von 1. Ja? O von 1 ist also etwas, was nicht von der Eingabelänge abhängt, beziehungsweise von der Variable, ist also eine Konstante. Dann die Zeit für einen elementaren Vergleich soll auch eine Konstante sein. Die Zeit, die wir brauchen, um einen Wert von einer Funktion zurückzugeben, soll eine Konstante sein. Die Zeit, die wir brauchen, um eine Instanz einer Klasse zu erzeugen, also praktisch ein Objekt, die hängt jetzt davon ab, was der Konstruktor dieser entsprechenden Klasse tut. Das heißt, wir addieren zu der Konstanten, die wir brauchen, noch die Zeit, die der Konstruktor braucht, um die entsprechende Klasse zu initialisieren oder Dinge zu erzeugen, die diese Klasse also braucht. Dann das Hintereinander ausführen, und das ist wahrscheinlich die wichtigste, aber gleichzeitig auch offensichtlichste Sache, die hintereinander Ausführung von zwei solchen Instruktionsblöcken I1 und I2 ist also die Summe von den beiden Zeiten, und die Zeit, die wir brauchen für so einen If-Then-Else-Block, da muss man jetzt sagen, da machen wir schon eine pessimistische Abschätzung. Hier kommt jetzt nämlich zu der Zeit, die wir brauchen, um die Bedingung C auszuwerten, kommt dazu das Maximum aus den beiden Zeiten für die Instruktionsblöcke. Und wenn man sich das überlegt, dass diese If-Anweisung möglicherweise mehrmals ausgeführt wird, zum Beispiel innerhalb einer Schleife, dann würde man hier also jedes Mal davon ausgehen, dass der schlimmstmögliche Fall eintritt. Nun kann unser Algorithmus aber möglicherweise dergestalt sein, dass wir den schlimmsten Fall nur einmal haben und in allen anderen Fällen eigentlich ein viel gutmütigerer Fall eintritt. Ja? Also angenommen, zum Beispiel einer von diesen beiden Instruktionsblöcken würde wahnsinnig lange dauern, hätte also irgendwie Komplexität O von n hoch 3 und der andere wäre nur, hätte nur eine konstante Länge. Ja? Dann würden wir jedes Mal die schlechtestmögliche Variante annehmen. Und das ist natürlich etwas, was gerade innerhalb von Schleifen dazu führen kann, dass man nicht die bestmögliche Abschätzung für die Laufzeit des Algorithmus bekommt, ja? Wenn man das so tut. Ja, und dann natürlich für solche Vorschleifen, bei denen man also eine Variable i mit a initialisiert und dann so lange inkrementiert, bis es irgendwann mal den Wert b annimmt, da würden wir natürlich das Ganze hier aufsummieren für i gleich a bis b minus 1 und würden dann hier noch jeweils eine Konstante dazu addieren. Ja, der untere Fall hier ist der Aufruf einer Methode von so einem Objekt E. Da würden wir also eine Konstante zunächst mal veranschlagen für den ganzen Aufwand, den wir brauchen, um überhaupt einen Methodenaufruf zu organisieren. Und dann würden wir hier noch die Zeit dazu addieren, die eigentlich benötigt wird innerhalb der Methode, also für die Ausführung des Rumpfs. So, jetzt wollen wir damit mal einfache Beispiele analysieren. Zum Beispiel die Signum-Funktion. Also wir sagen, wir haben eine Eingabe, das ist eine Zahl x, eine reelle Zahl. Und die Ausgabe soll sein minus 1, wenn die Zahl negativ ist, 0, wenn die Zahl 0 ist und 1, wenn die Zahl positiv ist. Und das Programm würde also entsprechend so aussehen, if x kleiner 0, then return minus 1. So, wir wissen, die Zeit für so eine Abfrage x kleiner 0 ist eine Konstante, das hatten wir so festgelegt. Auch die Zeit, die wir brauchen, um so ein Return-Statement auszuführen, ist auch eine Konstante. Und die Zeit für so ein ganzes If-Konstrukt hier, haben wir gesagt, wenn wir die Zeit für so ein If-Konstrukt ausrechnen wollen, die Worst-Case-Zeit, dann rechnen wir zu der Zeit von der Konstante noch die Zeit für die entsprechenden Instruktionen. Das heißt, in diesem Fall O von 1 plus O von 1 ist also auch wieder eine Konstante. Und das ist das, was wir hier also unten sehen als Ergebnis. Das heißt, dieses ganze Teilstatement kostet uns konstant viel Zeit. So. Entsprechend bedeutet das also, wir haben eine konstante Zeit zu veranschlagen für diesen Teil hier, eine konstante Zeit für diesen Teil und eine konstante Zeit für das Return Statement und drei Konstanten aufaddiert ergeben auch wieder eine Konstante und ich kann es nur nochmal betonen, das Wichtigste hier ist, dass wir also eine konstante Anzahl von Konstanten aufaddieren, um zum Schluss wieder eine Konstante rauszubekommen. Ja. Das nächste Beispiel ist ein kleines bisschen komplizierter. Hier ist es so, dass wir eine Folge von Zahlen gegeben haben und das sind also n Stück. Und diese Zahlen sind also gegeben in dem REA, in dem Feld, mit Index von 0 bis n minus 1. Und wir wollen das Minimum bestimmen. Das tun wir so, indem wir sagen, am Anfang tun wir einfach mal so, als würde das Minimum in dem ersten Eintrag stehen, also an der Indexposition 0. Und wir schauen uns dann in der Folge alle weiteren Stellen an und überprüfen, ob an dieser Stelle etwas steht, was kleiner ist als das bisherige Minimum. Und falls das der Fall ist, dann ist das unser neues Minimum. Und ganz zum Schluss, wenn wir fertig sind, dann geben wir dieses Minimum zurück. Die Programmanalyse ergibt nun, dass wir also für diese erste Zuweisung, Minimum ergibt sich aus a gleich a von 0, eine konstante Zeit veranschlagen müssen und dass wir dann analysieren müssen, was hier in dieser Vorschleife passiert. Und wir haben gesagt, wenn wir eine Vorschleife mit der Worst-Case-Analyse bearbeiten wollen, dann müssen wir also hier so eine Summe bilden für i gleich 1 bis n minus 1 in dem Fall und müssen dann zu einer Konstante auch noch den entsprechenden Wert addieren, der also innerhalb der Schleife als Laufzeit entsteht. Und dieser Wert, der hier innerhalb entsteht, den können wir jetzt auch wieder so analysieren wie eben. Also die Bedingung zu überprüfen kostet uns in dem Fall eine konstante Zeiteinheit. Die Zuweisung kostet uns eine Zeiteinheit. Und das bedeutet, insgesamt haben wir für diesen ganzen Ausdruck eine Konstante, also O von 1. Und das Ganze müssen wir jetzt hier also entsprechend in diesem TI hier aufsummieren. Und das heißt also, wir haben hier O von 1 plus die Summe von i gleich 1 bis n minus 1 von 1 und dann noch plus 1 für das Return Statement. Und das heißt also, als Gesamtlaufzeit ergibt sich hier, was sich also für diese Summe hier ein n minus 1 ergibt, ergibt sich hier etwas, was in der Größenordnung von O von n liegt. Ja, also Linearzeit ist auch das, was wir erwarten würden jetzt bei der Minimumsuche. Okay. Dann ein Beispiel, was Sie, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht schon gesehen haben in Info 1, was ein Sortierverfahren darstellen soll. Und dieses Sortierverfahren funktioniert folgendermaßen. Wir beginnen am Ende der Sequenz, also das hier, ein solches Ding, das ist also unsere Eingabe und wir beginnen am Ende und überprüfen, ob die jeweils nebeneinander stehenden Zahlen oder Elemente in der richtigen Reihenfolge stehen. Falls sie nicht in der richtigen Reihenfolge stehen, vertauschen wir sie, das sehen wir hier, also der Übergang zu der nächsten Zeile, da ist also die 3 und die 14 vertauscht worden, die stehen jetzt in der richtigen Reihenfolge und wir gehen dann weiter nach links und überprüfen immer die beiden Zahlen, die da nebeneinander stehen, stehen die in der richtigen Reihenfolge oder nicht, 1 und 3, die stehen in der richtigen Reihenfolge, aber 19 und 1, die stehen nicht in der richtigen Reihenfolge, das heißt, die werden vertauscht und wir sehen, dann stehen sie hier richtig rum. Dann geht es weiter, 1 und 10 stehen auch nicht in der richtigen Reihenfolge, werden sie in die richtige Reihenfolge gebracht, 1 und 5 auch nicht, dann stehen sie in der richtigen Reihenfolge. Und die Folge davon ist, wenn wir einmal vorne angekommen sind, dass wir dann zumindest wissen, ganz vorne an der ersten Stelle muss jetzt natürlich die kleinste Zahl stehen. Deswegen ist diese 1 hier jetzt weiß markiert. Ja. Okay, dann beginnt das Spiel wieder von neuem. Wir fangen wieder von hinten an, schauen, ob die Zahlen in der richtigen Reihenfolge stehen und wir sehen also in diesem Fall hier dann wieder, okay, die 3 und die 19, die stehen nicht in der richtigen Reihenfolge, das heißt, die werden vertauscht, dann sind sie richtig, die 10 und die 3, die 5 und die 3 und dann spätestens an diesem Punkt, wenn wir das vertauscht haben, haben wir also die nächste Zahl, die zweitkleinste Zahl, die jetzt an der richtigen Position angekommen ist. Wenn wir das Ganze noch genügend oft wiederholen, dann wird also in jedem Schritt das nächstkleinste Element zumindest immer an die richtige Position gebracht und irgendwann sind wir dann soweit, dass dass er resortiert ist. So, das sieht man also auch unten, rechts unten, wo alle Zahlen dann in der richtigen Reihenfolge stehen. So, das Ganze nennt man Bubble Sort, weil da eben diese entsprechenden Elemente, wenn man sich das um 90 Grad gedreht vorstellen würde, wie Blasen aufsteigen an die richtige Position. Und die Frage ist, was kostet uns jetzt zum Beispiel dieser Algorithmus? Also als Eingabe haben wir die Anzahl der Zahlen und das entsprechende Feld, wo an den Positionen 0 bis n-1 die Array-Elemente stehen in unsortierter Form. Und wir möchten das Ganze gerne sortieren. Dann haben wir also entsprechend unserer Lösungsmethode hier außen erstmal eine Vorschleife, die n-1 mal durchlaufen wird, wo also in der ithen Iteration immer das ith kleinste Element an die richtige Position gebracht wird und das letzte Element, was übrig bleibt, steht dann natürlich zwangsläufig an der richtigen Position. Und wir haben so eine zweite innere Schleife hier, diese zweite Vorschleife, die also dafür sorgt, dass jedes Mal hinten angefangen wird und geschaut wird, ob die beiden Elemente, die an der aktuellen Position sind, miteinander vertauscht werden müssen. Und die Vertauschung selbst, die findet dann also hier mit diesem if-Konstrukt statt, falls das also erforderlich ist. Entsprechend unserer Worst-Case-Analyse würden wir jetzt hier also erstmal für die äußere Schleife einen Aufwand veranschlagen, der sich aus dieser Summe ergibt, i gleich 0 bis n minus 2, von dem Wert, der hier innerhalb der Schleife produziert wird. Da müssten wir natürlich nachgucken, was wird also innerhalb dieser roten äußeren Schleife produziert. Da müssten wir uns diese zweite Vorschleife anschauen. Das ist also auch eine Summe, die jetzt läuft allerdings von j gleich i bis n minus 2. Das heißt, wir haben hier in diesem Fall gar keinen konstanten Anfangswert. Und innerhalb dieser Schleife wird dann natürlich der Aufwand dieses grünen Konstrukts verbraucht, wo wir sagen, okay, wir haben hier eine Konstante plus das, was da innerhalb dieses if-Konstrukts passiert. Und innerhalb dieses Konstrukts haben wir also im Wesentlichen nur drei Zuweisungen. Wenn man genau sein will, müsste man bei j plus 1 dann auch jeweils noch eine Addition veranschlagen. Aber insgesamt ist das eine konstante Anzahl von Operationen, die konstante Laufzeit haben. Das heißt, dieses gesamte grüne Konstrukt kostet uns eine Konstante. Das ist das, was man dann hier als 1 sehen kann. Und die Frage ist jetzt noch, also was kommt da raus, wenn ich diese beiden Summen ausrechne? Und dann ergibt sich also folgende Rechnung. Wir haben hier also die innere Schleife einfach mal aufgelöst. Die äußere Schleife bleibt erstmal stehen. Und die innere Schleife ergibt also n minus i minus 1. Ja, also genau genommen n minus 2 minus i plus 1. Und dieser Wert ist dann also, wenn man das entsprechend rauskürzt, n minus i minus 1. Und das müssen wir jetzt für i gleich 0 bis n minus 2 aufsummieren. Da machen wir es uns ein bisschen einfacher, indem wir eine Indexverschiebung hier etablieren. Das heißt, statt die Zahlen immer kleiner werden zu lassen mit dem wachsenden i, machen wir sie immer größer. Und wir fragen uns, also theoretisch bei dieser Summe, die wir da betrachten wollen, wird ja bei jedem Schritt die Zahl um 1 kleiner. Jetzt summieren wir einfach in der anderen Richtung und überlegen uns, was der jeweilige erste und letzte Wert wäre. Also wir fangen bei i gleich 1 an und hören dann entsprechend bei n minus 1 auf. Und jetzt sieht die Formel schon viel freundlicher aus, weil dafür kennen wir eine entsprechende Übersetzung, nämlich das ist also n mal n minus 1 halbe. Und ja, das können wir jetzt noch ausmultiplizieren. Dann wissen wir also, das ist n Quadrat halbe minus n halbe. Und konstante Faktoren interessieren uns nicht. Das ist also von der Wachstumsordnung her O von n Quadrat. Das heißt, die Worst-Case-Analyse von unserem Bubble-Sort-Algorithmus liefert uns die Aussage, dieser Algorithmus braucht nicht länger als O von n Quadrat viele Rechenschritte. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob er vielleicht sogar besser ist. Ja, unsere Worst-Case-Analyse sagt nicht, dass der Algorithmus auch wirklich quadratische Zeit braucht bei manchen Instanzen. Es könnte auch Linearzeit sein, was der Algorithmus braucht. Das ist eine pessimistische Analyse und es könnte in Wahrheit besser sein, aber wir wissen, es ist zumindest nicht schlechter als n Quadrat. Und das bedeutet also, wir könnten jetzt hergehen und sagen, ja, Bubble Sort ist zumindest von der Wachstumsordnung nicht schlechter als Sortieren durch Einfügen oder Sortieren durch Auswählen. Also diese einfachen Dinge, die Sie teilweise wahrscheinlich in Info 1 auch gemacht haben. Ja, dann wollen wir uns noch eine Sache angucken, bei der die Analyse nicht ganz so offensichtlich ist. Das ist allerdings natürlich auch noch einfach. Die Analyse haben Sie wahrscheinlich auch schon in Info 1 gemacht, aber wir wollen hier nochmal die Übertragung von unserer Methode darauf anwenden. Nämlich die binäre Suche. Unsere binäre Suche soll jetzt hier so sein, dass wir ein Array gegeben haben und dieses Array A speichert also eine Zahlenfolge an den Indexpositionen 0 bis n minus 1 und wir bekommen noch zusätzlich als Eingabe die Größe dieses Arrays gegeben. Aber was wir eigentlich suchen, ist halt so eine Zahl x und wir wollen die in dem Array finden. Und die Ausgabe soll sein, die Indexposition, an der sich diese Zahl befindet. Sie wissen, wie binäre Suche funktioniert. Wir haben also Indexgrenzen links und rechts, deswegen hier also auch die Variablen L und R. Am Anfang umfassen die das gesamte Array und solange unsere linke Grenze noch kleiner gleich der rechten Grenze ist, versuchen wir also das Suchgebiet weiter einzugrenzen, indem wir so eine mittlere Position M ausrechnen, also der Durchschnitt von den beiden Indexpositionen. Und wir schauen dann an dieser Indexposition M in dem Array nach, ob sich an dieser Stelle die Zahl x befindet. Wenn ja, dann sind wir fertig. Dann geben wir diese Position zurück. Und ansonsten, falls sich an dieser Position nicht das Element befindet, dann müssen wir noch nachschauen, ob wir nach links gehen müssen oder nach rechts bezüglich unseres Elements M und entsprechend setzen wir dann die linke und die rechte Array-Grenze neu. So, falls wir zum Schluss feststellen, dass wir das Element gar nicht gefunden haben, dann geben wir minus 1 zurück. Das ist das Prinzip, wie binäre Suche funktioniert. Und uns interessiert jetzt aber eigentlich nicht so sehr der Algorithmus selbst, sondern die Analyse. Wir wissen klar, diese beiden einfachen Zuweisungen hier kosten uns jeweils konstante Zeit. Interessanter ist der Teil, wo wir diese While-Schleife hier analysieren müssen, nämlich dieser Punkt hier. Und an dieser Stelle ist es jetzt also so, dass wir für Schleifen ja so eine Summe veranschlagen von 1 bis k in diesem Fall, wobei wir, und das ist das Interessante, nicht wissen, wie groß k ist. Ja, also wir haben hier erstmal ein k, das noch unbekannt ist und so oft müssen wir dann noch entsprechend den Laufzeitaufwand für das Schleifeninnere hier einsetzen. Aber dieses Schleifeninnere ist auch klar, in dem Fall sind das auch alles wieder Konstanten, also konstant oft eine Konstante. Das ist also nicht so interessant. Was uns interessiert, ist dieser Teil mit dem unbekannten K. Ja, was machen wir da jetzt? Das heißt, wir wissen jetzt, unser Aufwand ist O von K, aber wir wissen nicht, wie groß K ist. Und dazu müssen wir jetzt also noch mehr Aufwand investieren. Wir wissen, dass nach der Iteration I entsprechend die Größe des Suchintervalls, was noch übrig ist, R minus L plus 1 ist. Ja, also rechte Grenze minus linke Grenze plus 1. Ja, wenn die beiden gleich wären, dann würde hier genau 1 rauskommen. Das scheint also auch zu stimmen. Und wir wissen, dass am Anfang der Wert, von diesem von dieser Suchintervallgröße, dass der gleich n ist. Wir haben ja n Elemente am Anfang. Und was wir wissen ist, dass sich nach jedem Schritt, also wenn wir einen Zeitschritt vorwärts gehen, dass sich die Intervallgröße hier halbiert. Das heißt, si plus 1 ist höchstens so groß wie si halbe, um genau zu sein, abgerundet. Das heißt, wenn si kleiner als 1 ist, dann endet der Algorithmus. Ja, also wenn wir sozusagen weniger als eine verbliebene Suchzelle übrig haben. Und die Frage ist also, wie oft muss man die Zahl n halbieren, damit man irgendwann mal etwas bekommt, was kleiner gleich 1 ist. Und das bedeutet hier in unserem Fall jetzt also, wir haben als Bedingung k kleiner gleich der Zweierlogarithmus von n. Ja, da oben gibt es eine Frage. Warum ist das si plus 1? Warum da kleiner gleich steht? Warum nicht kleiner? Warum nicht gleich? Ach so, okay, ja, das kann ja manchmal sein, dass SI überhaupt nicht durch 2 teilbar ist. Also insofern kann es unter Umständen gar nicht gleich sein. Ach so, ja, okay, gut. In diesem Fall, ja, wir haben es abgerundet. In diesem Fall könnte man da wahrscheinlich auch gleich hinschreiben, das ist richtig, ja. Danke für den Hinweis. Aber für die asymptotische Analyse ist das egal, ob da gleich oder kleiner gleich steht, entscheidend ist, dass es nach oben begrenzt wird. Und das ist hier also der Grund, egal ob da kleiner oder kleiner gleich oder gleich steht, das ist hier also der Grund, warum wir wissen, dass dieses k, die Anzahl der Schleifendurchläufe, kleiner gleich dem Zweierlogarithmus von n ist. Also wir müssen es höchstens so oft halbieren. Und das bedeutet, die Gesamtkomplexität, die wir ja vorher erstmal nur mit O von K angeben konnten, die können wir jetzt also explizit mit O von log n angeben. So, noch andere Fragen? Okay. Ja, dann ein letztes Beispiel. Der Bresenham-Algorithmus, den wir... Oh, und da habe ich mich auch noch verschrieben in der schnellen Zeit. Da fehlt also ein C bei Zeichnet. Der Bresenham-Algorithmus, hier ist es jetzt so, dass die Analyse auch nicht so offensichtlich ist. Was offensichtlich ist, sind die Dinge, die hier oben stehen. Also alle diese Einzelanweisungen kosten uns natürlich einfach nur konstant viel Zeit und das sind konstant viele. Insofern können wir das bei der Analyse getrost ignorieren. Aber was interessant ist die Frage, genau wie eben, wie oft wird eigentlich diese While-Schleife hier ausgeführt? Ja, wir wissen auch, das Innere von der While-Schleife, das sind auch wieder konstant viele Befehle, die jeweils konstant viel Zeit kosten. Das heißt, es ist eine Konstante, da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen, aber wir wissen nicht so genau, anhand der Bedingung x kleiner als y, können wir nicht unbedingt sehen, wie oft diese While-Schleife eigentlich ausgeführt wird. Also das macht es manchmal komplizierter. Und in diesem Falle ist es jetzt so, dass man hier zum einen sehen kann, dass die Variable x, in jedem Schritt um 1 erhöht wird und dass manchmal, nicht immer, die Variable y um 1 erniedrigt wird. Was nie vorkommt, ist, dass y erhöht wird, und was auch nie vorkommt, ist, dass x erniedrigt wird. So, und das müssen wir uns merken. Also x wird in jedem Schritt erhöht und manchmal wird y dekrementiert. So. Das heißt, eine sinnvolle Variante zu sehen, wie oft wir hier eigentlich die Schleife durchlaufen, ist die Betrachtung einer geeigneten Funktion, nennen wir sie mal Phi von x und y. Und diese Funktion definieren wir so, dass wir sagen, okay, wir wollen uns die Differenz anschauen von y und x. Wir wissen, die Anfangswerte waren so, dass x gleich 0 war und y war gleich r, das heißt, der Anfangswert ist r. Und wir wissen, dass x immer mindestens um 1, dass x immer um 1 erhöht wird und y manchmal um 1 erniedrigt wird. Das heißt, der Wert dieser Funktion phi verringert sich in jedem Durchlauf um mindestens 1. Ja? Und wir haben in der While-Bedingung die Beschränkung x kleiner y. Das können wir natürlich noch umstellen, indem wir sagen, okay, wenn wir es jetzt in unserer Funktion ausdrücken wollen, dann schreiben wir es lieber so, 0 kleiner y minus x, haben wir nur das x auf die andere Seite gebracht. So, und y minus x ist genau unsere Funktion. Das heißt, wir wissen, am Anfang hat die Funktion den Wert r, sie wird in jedem Schritt um mindestens 1 dekrementiert und es hört auf, wenn die Bedingung 0 kleiner y minus x, also 0 kleiner phi von x, y zuschlägt. Das heißt, wir haben maximal r viele Runden oder maximal r viele Schleifendurchläufe hier zu absolvieren. Ja, und da sieht man, dass man manchmal also auch mehr Aufwand investieren muss, um rauszukriegen, was ist eine sinnvolle Schranke für die Laufzeit meines Algorithmus. Es gibt noch eine Sache, die interessant ist, aus zwei Gründen, nämlich die Rekursion. Das kann man am Beispiel der Fakultätsfunktion zum Beispiel hier demonstrieren. Was ist die Laufzeit der Fakultätsfunktion, bei der ich eine natürliche Zahl n eingebe und als Ausgabe den Wert der Fakultätsfunktion erwarte? Dann hat man natürlich hier so eine rekursive Definition, auch üblicherweise im Programm, wo man also die Fakultätsfunktion selbst nochmal aufruft mit einem kleineren Parameter. Aber wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir nicht mehr genau sagen können, was uns eigentlich diese Anweisung return n mal Fakultät von n minus 1 kostet. Insbesondere also der Aufwand von diesem zweiten Teil des Produkts lässt sich hier nicht so einfach charakterisieren. Und wir bekommen an dieser Stelle aus einer rekursiven Definition für unseren Algorithmus eine rekursive Definition für unsere Laufzeitabschätzung. Das heißt, wir wissen, wir haben einen Anfangswert. Wenn n gleich 1 ist, wissen wir, dann brauchen wir nur eine Konstante. Ja, wenn n gleich 1 ist, dann werden wir gleich in diesem ersten Schritt unsere Funktion verlassen. Und wenn aber n größer als 1 ist, dann werden wir mehr Laufzeit verbrauchen. Und in diesem Falle ist es dann also so, dass wir noch relativ einfach sehen können, dass unsere Laufzeit dann in diesem Fall hier linear ist. Aber wenn die Rekursionen komplizierter werden und vielleicht aus mehreren Teilen bestehen, dann braucht man in der Regel ein anderes Instrument, um das Ganze zu analysieren. Und hier ist das entsprechende Stichwort dann Master-Theorem. Werden wir uns auch später noch anschauen. Eine Sache, die bei der Rekursion allerdings noch wichtig ist, ist, die Tatsache oder überhaupt beim Aufrufen von Programmen, von Unterprogrammen, dass das Aufrufen von Unterprogrammen Speicher benutzt. Das heißt, wenn ich eine Funktion oder die Funktion selbst nochmal aufrufe, dann kostet mich das Speicher, weil die Rücksprungadresse gespeichert werden muss. Das ist etwas, was wir später nochmal ansprechen werden. Das ist etwas, was man in der Definition hier so als erstes manchmal gerne übersieht, dass man da Speicher verbraucht, den man auf den ersten Blick nicht erkennen kann. So, damit sind wir am Ende dieser Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in einer Woche.